Ich auch ganz herzlich begrüßen. Schön seid ihr da, diesem ersten Advent. Ich lese mit uns den Predigttext aus Matthäus 1. Wer eine Bibel dabei hat, ist herzlich eingeladen, mit mir mitzulesen. Matthäus 1, ab Vers 1, da steht: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Serubbabel. Serubbabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Asor. Asor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Das Evangelium von Jesus Christus beginnt mit den Worten: Es war einmal. Nein. Mit Es war einmal beginnen Märchen, Mythen, Legenden. Aber nicht so das Evangelium. Das Evangelium beginnt mit: Dies ist das Buch von der Geschichte. Ich meine, es war einmal sagt uns, es war einmal, wir wissen es nicht so recht, es ist wahrscheinlich nicht passiert, aber es hat eine wunderbare Moral. Es war einmal. Demgegenüber steht hier, das ist das Buch von der Geschichte und dann kommt die Abstammung von Jesus. Ein Märchen kann uns einen guten Rat mitteilen. Das Evangelium ist aber kein guter Rat, sondern eine gute Nachricht. Ein guter Rat ist ja ein Tipp. Lebe so, tu so, dann kommt's gut. Die gute Nachricht aber sagt uns nicht, was wir tun sollen, sondern sagt uns, was getan worden ist. Ein Rat fordert mich auf, etwas zu tun. Eine Botschaft, eine Nachricht aber fordert mich auf, zu sehen, dass jemand anderes etwas getan hat und dann dementsprechend auch darauf zu reagieren. Dieser Unterschied zwischen Rat und Nachricht ist absolut entscheidend. Viele Menschen nämlich, für die ist die Weihnachtsgeschichte einfach eine schöne Geschichte mit einer wunderbaren Moral. Das Evangelium ist eine so schöne Geschichte. Aber das Evangelium ist nicht ein guter Ratschlag. Das Evangelium ist eine gute Botschaft. Wenn wir jetzt die Weihnachtsgeschichte vermutlich in den nächsten Wochen x-mal hören, dann denken wir, ah, die Maria, was ist das für eine wunderbare Frau, sei wie Maria. Vielleicht denkst du, oh, Josef, der Vertraute, ah, oh, was ist das, sei wie Josef. Oder die Hirten, die zuerst beim Stall waren, sei wie die Hirten und sei zuerst bei Jesus. Oder wie die Weisen, gib dein wichtigstes Gold oder was auch immer. Wenn wir die Geschichte so lesen, dann haben wir sie nicht verstanden. Das Evangelium ist nicht eine nette Geschichte mit einer wunderbaren Moral, sondern es ist eine wunderbare Botschaft von dem, was getan worden ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich glaube nämlich, dass hier wie das größte Missverständnis des Christentums, ja der größte Knackpunkt des christlichen Glaubens liegen. Dass wir meinen, wir werden Christen dadurch, dass wir etwas tun. War vor ein paar Tagen hier in diesem Raum, ich durfte einem Mann diesen Raum hier oder unser ganzes Gebäude zeigen. Da kamen wir auch ein bisschen ins Gespräch so über den Glauben. Da gesagt, ja, er sei grundsätzlich katholisch, aber mit dem Papst und dem Prunk und so habe ich schon meine Mühe. Und dann hat er gesagt, aber ja, ich bin schon Christ, also ich bin ein guter Christ. Ich feiere auch Weihnachten mit meiner Familie. Dann hat er mir gesagt, wie gut er lebt und ich habe gestaunt. Da habe ich gedacht, genau hier liegt der große Knackpunkt. Viele Menschen meinen heute, man wird Christ, indem man etwas tut. Und das Evangelium sagt uns, wir werden Christen dadurch, weil jemand etwas getan hat. Das ist der riesige Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Religion sagt mir, du musst das tun oder das tun oder das tun, damit du dir das Heil verdienen kannst. Und natürlich wird das Heil unterschiedlich definiert. Mal ein bisschen mehr im Jenseits, mal ein bisschen mehr im Diesseits, mal muss ich etwas tun, damit ich in der Ewigkeit, mal muss ich etwas tun, damit ich hier schon das Paradies habe. Das wird mir viel Verschiedenes gesagt. Zum Beispiel, geh den achtfachen Pfad, dann wirst du Erlösung finden. Oder halte dich an die 5 Pflichten, dann wirst du ein guter Mensch. Oder halte, beachte alle 613 Gebote und Verbote. Oder gehe beichten, kasteie dich selbst. Heute wird mir sehr oft auch gesagt, Matthias, lebe vegan, fahre ja keinen Diesel und du sollst nicht fliegen. Das ist so die heutige, oder? Unsere Zeit ist hochmoralisch. Hochmoralisch, einfach ein bisschen anders als früher. Sie hat mir gesagt, tue das und dann wirst du erlöst werden. Und jetzt kommt das Evangelium und sagt mir, nicht was ich tue erlöst mich, sondern was ein anderer getan hat. Das ist das Evangelium. Wisst ihr, das Problem bei den Religionen ist ja, dass man nie so genau weiß, wann hat man denn genug getan? Oder wann reicht es denn? Vielleicht reicht es auch nicht, aber wann? Und dann sagt mir die Bibel, es reicht nie, das ist das Problem. Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Gott ist so unendlich heilig, es reicht nie. Und jetzt kommt das Evangelium und sagt, und es ist Gnade. Was heißt Gnade? Gnade heißt, ich bekomme nicht, was ich verdiene, sondern ich bekomme, was ich nicht verdiene. Das ist Gnade. Gnade heißt, ich bekomme nicht, was ich verdient hätte, sondern ich bekomme, was ich mir nie hätte verdienen können. Das ist Gnade. Ich hätte Strafe verdient. Stattdessen bekomme ich ewiges Leben. Das ist Gnade. Das Evangelium sagt mir, ich bekomme, was ich nicht verdiene und ich bekomme stattdessen, was ich verdiene, weil ein anderer das getan hat, was ich hätte tun müssen. Das Evangelium sagt mir, dass Jesus Christus das Leben gelebt hat, das ich leben müsste, um vor Gott bestehen zu können. Das Evangelium sagt mir aber auch, dass Jesus die Strafe getragen hat, die wir tragen müssten, weil wir eben nicht so leben, wie wir leben müssten. Weil wir Gottes Ordnungen nicht entsprechend leben. Weil wir seinen Anforderungen nicht genügen. Selbstverständlich hat der Glaube dann auch erhebliche Folgen. Ist ganz klar. Also wenn jemand begreift, wow, Jesus hat das für mich getan. Wer die Vergebung in Anspruch nimmt, sagt Jesus, vergib mir. Wer Jesus im Glauben annimmt, der wird nie mehr gleich weiterleben wie vorher. Ist ganz klar. Aber zuerst einmal muss ich verstehen, ich brauche Erlösung. Und ich muss verstehen, ich kann mich selbst nicht erlösen. Und dann darf ich die Erlösung in Anspruch nehmen. Das ist Gnade. Evangelium heißt also nicht, was ich tun muss, sondern was getan worden ist. So, jetzt habe ich euch viel gesagt, was hier nicht steht. Es steht nicht, es war einmal. Was steht denn da? Es steht, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi. Und dann kommt der Stammbaum. Und wir müssen beachten, dass Jesus Christus ja in einer gemeinschafts- und familienorientierten Kultur aufgewachsen ist. Wir leben heute in einer sehr individualistischen Kultur. Bei uns zählen Titel, Berufserfahrung, Leistung. Ich kann mir vorstellen, wenn Matthäus heute leben würde, würde er vielleicht so das Evangelium beginnen. Dies ist das Buch von Jesus Christus, dem menschgewordenen Gott. Als er 12 Jahre alt war, wusste er mehr als die Akademiker seiner Zeit. Mit 30 hat er bereits 10.000 Follower. Er hat innerhalb von 3 Jahren über 30 unterschiedliche dokumentierte Wunder getan, hat sogar 3 Menschen vom Tod auferweckt und dann ist er gestorben und gerade wieder auferstanden. Wow. Gut, das wäre unsere individualistische Zeit. Aber damals war die Zeit sehr familiengemeinschaftsorientiert. Was für uns der Lebenslauf ist, war damals der Stammbaum. Und heute haben wir so einen Lebenslauf, so das getan und der Titel und so. Und dann manchmal werden ja die Lebensläufe ein bisschen frisiert, so. Da noch ein Titel dazu, dort noch eine Berufserfahrung und so, oder? Wir frisieren Lebensläufe. Damals wurden Stammbäume frisiert. Ohne Witz, Herodes der Große hat aus seinem Stammbaum einfach ein paar Menschen rausgestrichen, weil er nicht mit denen verwandt sein wollte, damit es ein bisschen ein besseres Bild gibt. Weil heute sagt der Lebenslauf mir, das bist du. Und damals sagte der Stammbaum mir, das bist du. Und jetzt sehen wir hier einen wunderbar frisierten Stammbaum. Ganz im Gegenteil. Da erscheinen Menschen, die würden wir überhaupt nicht gerne in unserem Stammbaum haben. Also da erscheinen Menschen, das war total überraschend. Da erscheinen zum Beispiel 5 Frauen. Das ist für uns, hoffe ich, nicht überraschend, dass Frauen im Stammbaum erscheinen. Damals war es tatsächlich so, dass Frauen nicht aufgeführt wurden. Aber hier werden Frauen erwähnt, wisst ihr wie viel? Ja, genau, damals. Wie viele Frauen lesen wir? Von wie vielen Frauen? Wie? Eine. Wer bietet mehr? Zwei. Wie viele Frauen lesen wir? 3? Oh, wir haben 5. Gut, jetzt haben wir es. 5. 5 Frauen werden hier erwähnt. Bringen wir die Namen noch zusammen? Tamar, Ruth, Rahab, Maria, fast, Bathseba. 5, genau. Ja. Diese 5 Frauen, von denen waren 3 Heidinnen, 2 waren Kanaaniterinnen und 1 war eine Moabiterin. Und für die damalige Zeit waren diese Nationen unrein. Also man müsste heute sagen, die hatten einfach die falsche Rasse. Die erscheinen hier im Stammbaum von Jesus. Und dann werden hier die Frauen erwähnt und das erinnert uns an die hässlichsten, peinlichsten und unmoralischsten Vorkommnisse der Geschichte Israels. Da wird zum Beispiel Tamar erwähnt. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Oh, Tamar war die Schwiegertochter von Juda. Juda zeugte mit der Tamar. Inzest war das. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, da steht zeugte Peres und Serach. Warum erwähnt Matthäus einen Mann, der gar nicht ein Vorfahre von Jesus ist? Ich meine, es ist dein Stammbaum. Da erscheint plötzlich Serach. Und das will uns zeigen, erinnere dich daran, einer der Vorfahren Jesus hat Inzest begangen. Das zeigt diese Zwillinge, die da entstanden sind, Peres und Serach. Und dann steht weiter, und Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Wer war Rahab? Eine Prostituierte. Dann steht da, Vers 6, wieder Höhepunkt. Isai zeugte den König. Das ist der einzige König, nennt er. Den König David. Wow, Höhepunkt. Und dann der nächste Vers. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Steht nämlich gar nicht Bathseba. Warum hat Matthäus den Namen von Bathseba verschwiegen? Nicht um sie zu beleidigen, sondern um allen zu sagen, hey, der König David, erinnert euch daran, was der getan hat. Da war Uria, einer der Helden von David. David hat sein Leben diesem Mann verdankt. Und dann geht Uria in den Krieg, David bleibt zu Hause. Und dann sieht er die schöne Bathseba, nimmt sich sie, schläft mit ihr, es entsteht gerade ein Kind, ein bisschen peinlich, will das vertuschen, geht nicht, dann schickt er Uria wieder in den Krieg an die Front, sagt, zieht euch zurück und lässt ihn so umbringen. Das ist David. Erinnert euch daran, im Stammbaum von Jesus erscheint ein Ehebrecher. Warum nennt Matthäus diese Frauen? Um uns zu zeigen, aus so einer Familie, in der so etwas passiert ist, kommt der Messias. Das ist der Messias. In diesem Stammbaum sind Ehebrecher und Ehebrecherinnen. In diesem Stammbaum sind Inzestbeziehungen. In diesem Stammbaum sind Prostituierte. Sogar die größten männlichen Vorbilder wie Juda und David waren moralisch gesehen Versager. In diesem Stammbaum hier erscheinen Gesetzesbrecher, Frauen und Ausländer. Und für die damalige Zeit, für die Juden damals, war klar, diese Menschen haben keinen Zugang ins Volk Gottes. Diese Menschen haben keinen Zugang ins Heiligtum Gottes. Vom Heiligtum ausgeschlossen waren damals die Frauen, Ausländer und natürlich auch die Gesetzesbrecher. Und jetzt sagt uns dieses Evangelium, zur Familie Gottes gehören genau die Menschen. Es ist nicht so, dass in der Familie Gottes die Bösen draußen bleiben müssen und die Guten hineinkommen. Sondern in die Familie Gottes kommt nur hinein, wer Gnade erfährt. Gnade. Jemand sagte mal, Matthäus 1 ist das größte, große zeugte Kapitel. Die Gnade Gottes ist so groß, dass jeder Gezeugte ein Zeuge der Gnade Gottes werden kann. Ich sage es noch einmal. Dieses zeugte Kapitel ist ein Zeugnis für uns, dass jeder Gezeugte ein Zeuge der Gnade Gottes werden kann. Ich war vor knapp 2 Wochen in Rapperswil an einer persönlichen Weiterbildung. Haben wir gemeinsam Mittag gegessen und am Mittag haben so 2 aus der Gemeinde Ehrenamtliche für uns gekocht. Und dann geht der Prediger, Pastor, der uns eingeladen hat, zum Mann hin und sagt Danke und so. Und er heißt, ich weiß den Namen nicht mehr, so und so. Und dann sieht er ihn an und fragt, darf ich sagen, was du gewesen bist früher? Sagt er, ja klar. Sagt er, er war vor 5 Jahren noch Satanist. Und jetzt ist er hier und dient Gott. Gnade. Jeder Gezeugte kann ein Zeuge der Gnade Gottes werden. Und jetzt sehen wir, am Schluss endet das, der Stammbaum von Jesus mit Jesus, der da heißt Christus. Aber eigentlich geht dieser Stammbaum ja noch weiter. Wir wissen aus Markus 3, Vers 33 bis 35, dass wir alle zur Familie Gottes gehören können. Markus 3, Vers 33 fragt Jesus so in die Menge, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Dann sieht er die Menschen an, sagt er, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jeder von uns kann zur Familie Gottes dazugehören. Wenn wir sagen, Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Jesus, komm du in mein Leben, dann sagt uns Johannes 1, Vers 12, jeder, der Jesus Christus im Glauben annimmt, wird ein Kind Gottes. Gott ist unser Vater, Jesus unser Bruder. Wir sind eine Familie. Und in dem Moment, in dem ich das erlebe, bekomme ich eine neue Prägung, ein neues Leben. Es ist nämlich so, dass unsere Geschichte, die prägt uns. Unsere Familie, die prägt uns oder hat uns sehr geprägt. Das merke ich immer wieder in der Seelsorge. Denke ich an eine 30-jährige Frau, die wollte gerne regelmäßig Bibel lesen. Ich habe ihr das so erklärt, wie man das machen könnte. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie es nicht schafft, Rituale im Leben zu haben. Nicht mal regelmäßig Zähne putzen hat sie geschafft. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann hat sich herausgestellt, dass das schon bei ihren Eltern so war. Auch die haben keine Rituale und können das auch nicht. Und das hat geprägt. Gedacht, ja, wie will man da etwas regelmäßig machen, wenn man nicht mal das Kleinste schafft? Und ich denke an eine Frau, die hat das Kind keine Liebe bekommen und ist total unnahbar heute. Sie ist ja ein bisschen älter. Und ich denke an einen jungen Mann, dessen Eltern waren Raucher, sehr stark, und bereits mit 10 war er auch Raucher. Das prägt. Unsere Geschichte prägt uns, ganz klar. Heute weiß man ja, das sagt man in der Psychologie, dass es wie zwei bestimmende Größen gibt in unserem Leben. Auf der einen Seite haben wir so die Genetik, die Veranlagung, und auf der anderen Seite unsere Umwelt. Und das prägt uns. Zum Beispiel die Genetik, unsere Veranlagung, die prägt uns sehr. Zum Beispiel unser Körperbau. Da haben wir einen großen Teil von unseren Eltern geerbt. Also ich finde es ja immer herzig, wenn mir Leute sagen hier, Ben gleicht dir so. Oh, der Tim, oh, der gleicht dir. Zoe gleicht der Mutter. Denke ich, ja, herzig, aber hoffentlich sagt er das in 10 Jahren nicht meinen Kindern. Die können nämlich nichts dafür. Vielleicht würden sie gerne anders aussehen. Also vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich bin psychisch total stabil und vergisst, dass die Eltern auch schon stabil waren. Oder jemand sagt, ich bin psychisch angeschlagen, eher schwach. Und man merkt, ja, der Vater war auch schon sehr sensibel, die Mutter auch schon an Depressionen gelitten. Ich bekomme das mit, ob ich das will oder nicht. Oder gewisse Schwachheiten, vielleicht sogar Erbkrankheiten, die ich geerbt habe. Ich kann nichts dafür. Das ist so die Veranlagung, auch die Intelligenz, sagt man heute, ist ein größter Teil auch vererbt. Auf der anderen Seite haben wir dann die Umwelt. Dort, wo ich zur Schule ging, meine Bildung, Studium, was ich gelesen habe, die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, Erlebnisse, die ich gemacht habe, die mich sehr geprägt haben, aber auch die eigene Familie. Ich merke immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, ah ja, genau, du hast halt das studiert, darum denkst du so. Oder du hast halt das, oder deine Familie, da war das auch schon. Und du hast halt das so, darum. Wir sind sehr geprägt. Das ist richtig. Jemand, der sagt, nein, nein, ich bin ich, ich entscheide selbst, ich bin überhaupt nicht geprägt. Ich meine, es ist sehr unreif, wenn man so denkt. Es ist sehr reif, wenn man erkennen kann, ich habe sehr viele Prägungen mitbekommen. Und jetzt kommt die wunderbare Botschaft der Bibel, die sagt uns, Veranlagung und Umwelt mögen uns zu prägen, aber nicht festzulegen. Das ist wunderbar. Es mag uns nicht festzulegen. Banales Beispiel, wenn meine Eltern rauchen, muss ich nicht zum Raucher werden. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es so wird. Aber ich muss nicht. Oder vielleicht ist jemand hier, der hat in seiner Familie kaum erlebt, wie man echte Komplimente einander gegeben hat. Also im Sinn von, nichts gemotzt ist genug gelobt. Und jetzt merkt man, jetzt ist man älter und man schafft es fast nicht, die eigenen Kinder auch mal zu loben. Den Ehepartner in der Gemeinde. Weil man hat das nicht so gelernt. Aber jetzt merke ich, ich habe diese Prägung von zu Hause mitbekommen und jetzt kann ich ausbrechen. Mit der Hilfe von Jesus kann ich plötzlich beginnen, Komplimente zu geben. Aber ich glaube, dass uns das erst gelingt, wenn wir uns unserer Prägung bewusst werden. Vorher sind wir wie, soll ich jetzt das sagen, bestimmt dazu, in einem gewissen Sinn zu denken und zu leben, bis wir uns dem bewusst werden. Und jetzt kommt das Wunderbare noch, was uns die Bibel zudem sagt, dass wir, wenn wir mit Jesus leben, eine neue Familie haben, eine neue Identität. Oder wir alle haben unsere Geschichte, aber jetzt kommt eine neue Geschichte. Gott schreibt mit mir eine neue Geschichte, neue Identität. Du bist nicht primär das Kind deiner Eltern. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du primär ein Kind Gottes. Das ist die eigene Identität. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, mal darüber nachzudenken, warum ihr tut, was ihr tut. Mal ein bisschen zu reflektieren. Aha, das ist meine Geschichte. Das hat mich so geprägt und deshalb denke ich da so. Deshalb handle ich so. Wir sind sehr geprägt. Wie gesagt, es ist sehr unreif, wenn man denkt, man ist nicht geprägt. Spätestens, wenn man eigene Kinder hat, dann merkt man die eigene Prägung. Oder dann reagiert man und denkt man, oh nein, genau gleich wie meine Mami habe ich jetzt da. Nein, dabei wollte ich nie so werden wie sie. Oder wie der Vater oder so. Dann merkt man es, wie sehr man geprägt worden ist. Ich möchte euch ermutigen, mal darüber nachzudenken, denn sobald man sich dem bewusst wird, kann man andere Wege gehen. Ich möchte euch aber auch ermutigen, andere Menschen ins Leben reden zu lassen. Wir alle haben einen dunklen Fleck, das ist ganz klar, wir sehen nicht alles von uns, wissen nicht alles. Und da ist es gut, wenn uns jemand auch mal sagt, schau, du denkst halt so, weil. Oder mal jemand uns ein bisschen spiegelt, reflektiert. Veränderung ist möglich. Vor allem dann, wenn wir neue Prägungen zulassen. Wenn wir die Bibel lesen, das prägt uns. Wenn wir beten, das prägt uns. Wenn wir in der Gemeinschaft mit Gläubigen sind, das prägt uns. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, lest die Bibel. Lest die Bibel. Lest die Bibel. Es ist so, wie mal jemand sagte, jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen oder den Gottesdienst besuchen, ist das wie, wenn wir als Kartoffelsack ins Wasser hineingetaucht werden. Ein dreckiger Kartoffelsack, ein ist rein, ein bisschen putzt. Dann lesen wir wieder in der Bibel und dann wieder ein bisschen putzt. Das ist die Reinigung im Wasserbad des Wortes, sage ich dem. Und die Bibel sagt dem auch so. Dass wir uns neu prägen lassen. Aber ich möchte euch auch eine Warnung mitgeben heute Morgen. Wenn wir beginnen, über unsere Vergangenheit nachzudenken, über die eigene Geschichte, über die eigene Familie, wird man über Dinge stolpern, die einem gar nicht gefallen. Denkt man, oh, das ist schmerzhaft. Habe auch ein bisschen über mein Leben nachgedacht. Dann habe ich mich so erinnert, wie das damals war, 9-jährig. In der Schule wurde ich ausgelacht, gerade auch, in verschiedenen Dingen, aber gerade auch, weil wir eine so große Familie waren. Ich hatte 3 Geschwister. Und dann eines Tages kommen meine Eltern zu uns und sagen, wir sollen euch etwas mitteilen, die Mama ist nochmal schwanger. Ich denke, nein, das kann es jetzt nicht sein. Die Sprüche wurden dann nicht besser, es war sehr schmerzhaft. Es hat geprägt. Und ich wurde oft ausgelacht, auch wegen meinem Dialekt, das ist ja auch so ein Zeugs da. Wurde im Kanton Freiburg unter Senslern, wuchs ich auf, sehr nach Bern orientiert, mit Thurgauer Eltern. Ein riesen Gemisch. Also wenn ich wählen könnte, würde ich gerne ein reines Berndeutsch haben. Aber es geht nicht, es geht nicht. Das hat mich geprägt. Gut, ich fühle mich jetzt sehr wohl im Aargau. Oder ich habe mir auch gewisse Dinge anders gewünscht. Ich hätte mir andere Zähne gewünscht. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich wünschte mir, ich hätte keine Glatze. Auch das hat man geerbt. Was will man da? Kann ich auch nichts dafür, oder? Und wir merken plötzlich, das sind Dinge, die habe ich mitbekommen, die würde ich gerne anders haben. Und ich habe Dinge erlebt, die würde ich gerne nicht erlebt haben. Das ist schmerzhaft. Das tut weh. Wie gehen wir jetzt damit um? Das Evangelium bietet uns etwas Unglaubliches an. Das Evangelium sagt uns, mit der Hilfe von Jesus kannst du annehmen, was Gott zugelassen hat in deinem Leben. Oder dass du genau in der Familie aufgewachsen bist, mit diesen Eltern, mit den Geschwistern, die du vielleicht auch hattest oder hast. Das hat Gott bewusst so zugelassen, wenn nicht sogar bestimmt. Und jetzt kann ich mit Hilfe von Jesus sagen, danke, Jesus, für das, was du zugelassen hast. Wisst ihr, wenn wir lernen, anzunehmen, was Gott zugelassen hat in unserem Leben, wird die Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen. Ich sage es noch einmal. Wenn wir lernen, anzunehmen, was Gott zugelassen hat in unserem Leben, wird die Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen. Dann noch etwas Zweites, was wir durchs Evangelium auch erhalten, ist, dass wir denen, die an uns schuldig geworden sind, vergeben können. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass jeder, der heute hier sitzt, nicht perfekte Eltern hatte. Einige von uns sagen, ja, das war aber schon lange her, meine Eltern leben gar nicht mehr. Und andere sehe ich hier, die sind noch total unter dem Dach. So lang du deine Füße unter mit Tisch und so. Und die nicken wahrscheinlich sehr stark, ja, meine Eltern sind gar nicht perfekt. So. Ja, also ich sage es jetzt im Namen aller Eltern, wir sind nicht perfekt. Und da entsteht viel auch an Schmerz. Vielleicht hat dein Vater dir mal gesagt, du kannst nichts. Nimm mal ein bisschen ab. Schau mal, nimm nicht das zweite Mal. Das prägt. Aus dir wird sowieso nie etwas. Du hast gedacht, und dem zeige ich es. Und es hat geprägt. Eltern sind nicht perfekt. Vielleicht gelingt es ihnen auch nicht, sich angemessen zu entschuldigen, wenn mal etwas passiert ist. Sie sind nicht perfekt. Und jetzt möchte ich dir sagen, durchs Evangelium wird es dir möglich, denen, die an dir schuldig geworden sind, zu vergeben. Und wenn wir mit der Hilfe von Jesus anderen vergeben, dann wird die Vergangenheit nicht die Zukunft bestimmen. Aber wenn wir es nicht schaffen, anderen zu vergeben, wird die Vergangenheit die Zukunft bestimmen. Ich kenne zu viele Menschen, die sind total verbittert. Sie haben Schmerz erlebt, nicht vergeben und es wuchs eine ungute Pflanze, Bitterkeit. Wenn wir nicht vergeben, wird die Vergangenheit unsere Zukunft bestimmen. Aber wenn wir es mit der Hilfe von Jesus schaffen, zu sagen, und ich vergebe, dann wird die Vergangenheit nicht die Zukunft bestimmen. Dann wird sogar das, was ich erlebt habe, mir zum Besten mitwirken. Schau, die Familie, in der du aufgewachsen bist, die Geschwister und alles, was du erlebt hast, kann zum Besten mitwirken, wenn wir es annehmen und vergeben. Es sind bestimmt einige hier, die sagen, ja, das stimmt. Ich habe Schweres erlebt, aber es ist mir zum Besten geworden. Und bei allen anderen, die das jetzt nicht sagen können, bin ich überzeugt, es könnte noch zum Besten mitwirken. Wenn ich lerne, mit der Hilfe von Jesus anzunehmen und zu vergeben. Ich bin mir bewusst, dass wenn man über Familie spricht, dann kommt manchmal auch große Wut auf bei manchen. Denk hier an eine Frau, kein Kontakt mehr zu den Eltern, kein Kontakt mehr zu den Geschwistern, kein Kontakt mehr zu den eigenen Kindern, total verbittert. Alle anderen sind schuld. Das, 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 das und sowieso. Und dann findet sie zum Glauben an Jesus Christus, kommt in die Gemeinde und plötzlich, und jetzt die Frage, hat Gott ihre Familienverhältnisse gerade sofort verändert? Nein. Hat Gott ihr die Verbitterung genommen? Auch nicht gerade sofort. Aber plötzlich konnte diese Frau innerhalb der Gemeinschaft beten, danke Jesus, für meine neue Familie, die ich hier bekommen habe. Dann verging wieder eine Zeit und plötzlich konnte sie beten, danke für meine Familie, die ich hatte. Das Evangelium kann Leben verändern. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns, um für unsere Sünden zu sterben, sondern auch um uns zu versöhnen. Versöhnen mit Menschen und auch zu versöhnen mit unserer Lebensgeschichte. Zusammengefasst wollte ich uns heute Folgendes mitgeben. Das Evangelium ist kein guter Ratschlag. Es ist eine gute Botschaft. Es sagt uns, was ein anderer getan hat für uns. Es ist Gnade. Und dann haben wir gesehen, in der Familiengeschichte von Jesus, da gehören Menschen dazu, die würden wir nicht gerne in unserer Familie haben. Aber dieses Kapitel ist ein Zeugnis dafür, dass jeder Gezeugte ein Zeuge der wunderbaren Gnade Gottes werden kann. Und dann habe ich noch davon erzählt, dass die Geschichte weitergeht. Wir alle dürfen zu dieser Familie von Jesus dazugehören. Im Glauben. Das gibt uns eine neue Prägung, eine neue Geschichte. Vielleicht ist jemand heute hier, der merkt, seine eigene Geschichte ist schwierig. So viel Prägung. Ich möchte heute ermutigen, das anzunehmen, was Gott zugelassen hat. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich habe so viel Schmerz erlebt. Heute ist der Moment, wo man sagen kann, und ich lasse das los. Ich gebe es ab bei Jesus. Jesus kann uns verändern. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns in deiner Familie haben möchtest. Ich meine, du hast den Himmel verlassen, wurdest Mensch und hast diese Familie angenommen da. Wunderbar. Zu deiner Familie dürfen Ehebrecher gehören. Zu deiner Familie gehören Prostituierte. Zu deiner Familie gehören Gesetzesbrecher, Ausländer, Menschen, die verachtet sind, voller Scham und voller Schuld. Vielen Dank, dass du uns annimmst. Und Jesus, hier sitzen vielleicht heute Morgen auch Menschen, die haben eine sehr schwierige eigene Familiengeschichte, schwierige eigene Abstammung. Möchte ich bitten, dass du heute heilst, wo Wunden sind. Dass wir mit deiner Hilfe lernen, auch anzunehmen, was du zugelassen hast. Dass wir mit deiner Hilfe auch sagen können, und ich vergebe, ich lasse los. Jesus, danke, dass du in deiner Gnade das möglich machst. Amen.